Guten Abend, guten Abend, wie geht's, was gibt's, bueno. Komm, Rudi, ich lade dich ein zum Tanzen. Was hat die blöde Kuh gemacht? Ich war ja begeistert von ihm. Also wir haben den ganzen Abend zusammen getanzt. Jeder hat gemerkt, dass etwas los ist.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit, Folge 46. Ruth Marx, Fluchtgeschichte Teil 2. Moin Corinna.
Guten Morgen Carsten. Ja, wo waren wir stehen geblieben in der letzten Folge? Yom Kippur, das höchste jüdische Fest. Es ist der 26. September 1936 und wir befinden uns im Hafen von Buenos Aires.
Ihr erinnert euch an die Szene, die wir vorgestellt haben. Die kleine vierjährige Ruth geht mit ihrer Familie illegal vom Schiff und es könnte sein, dass was passiert, dass sie nicht einreisen dürfen. Sie haben ja keine Einreisepapiere.
Wir haben ja übrigens das riesengroße Glück, dass Ruth noch lebt. Deswegen, Ruth, ganz viele Grüße an dich an dieser Stelle von uns hier aus Hamburg.
Ja, auch von mir, Ruth. Wir kennen uns ja gar nicht. Ich rede immer über dich und habe die Texte gelesen. Deshalb auch von mir einmal ein Hallo hier aus Hamburg.
Ja, und weil Ruth eine moderne Frau ist, mit fast 92 Jahren und Sprachnachrichten total ihr Ding sind, ja, konnte ich sie in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge nochmal ganz detailliert befragen.
Ich kann mich erinnern, wir waren auf dem Schiff, ich habe gespielt mit allen, waren alle mit mir begeistert, also ich kann mich erinnern, der Herr Fischl, der war immer verrückt nach mir, das war auch ein Immigrant. Und mein Vater hat man immer den Kopf heiß gemacht, wenn wir ankommen nach Buenos Aires. Die sollen einfach runtergehen, ist kein Problem. Sind wir alle, waren wir wie eine Cola, sagt man hier. Einer hinter den anderen, so sind wir runtergekommen. Nichts Besonderes. Und von da, vom Tisch, wo wir die Passagen und alles gezeigt haben, von dort aus hat man uns geführt ins Hotel de los Inmigrantes. Ich habe das gar nicht verstanden. Für mich war das una odisea, algo lindo, qué sé yo, no. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, ehrlich gesagt, ich war 4 Jahre.
Und das hat die Ruth 2004 im Interview erzählt.
Ist auch nichts geschehen. Wir sind runtergekommen, wir sind ins Immigranten,
ne, wo alles
Immigrantenhotel reingekommen und da haben wir gelebt 8 Tage, 10 Tage, 14 Tage, mehr haben wir da nicht gelebt.
Was genau müssen wir uns unter so einem Immigrantenhotel vorstellen?
Ja, erbaut hatte die Stadt Buenos Aires das Hotel de Inmigrantes zwischen 1905 und 1911 und zwar als Wohnheim für MigrantInnen, tatsächlich vor allem für Menschen aus Europa, ist ja auch interessant, ja vor allem solche eben, die aus wirtschaftlichen Gründen migriert sind nach Argentinien und bis zur Schließung 1953 waren da insgesamt rund 1 Million ImmigrantInnen untergebracht.
Ich lese gerade mal, bei Wikipedia heißt es noch, dass, ich kann das nicht aussprechen,
Hotel de Inmigrantes
bot nicht nur Unterkunft, sondern auch Essen, Arbeitsvermittlung und Kurse an, zum Beispiel für den Gebrauch landwirtschaftlicher Maschinen oder für Hauswirtschaft, also auch für Ruths Familie.
Also ich glaube, Kurse, nee, haben die eigentlich nicht gemacht, soweit ich weiß. Wir waren ja da bei den Dreharbeiten für den Film 2019 mit Ruth und ihrer Schwägerin Edith Braun. Und ja, seit 1974 ist das nämlich ein Museum und heißt Museo de la Inmigración. Und ja, wir haben uns die Dauerausstellung da angeguckt. Fotos zeigen die Feldbetten und diese riesengroßen Schlafsäle. Also ich schätze mal so 100 Quadratmeter waren die groß oder sogar noch viel größer, also riesig. Also in diesen Räumen war dann auch diese Ausstellung. Und ein paar der Betten stehen also auch in der Ausstellung. Das sieht man auch in dem Film. Das sind ganz einfache Pritschen mit Stoff statt Matratze. Ja. Es gab damals keine Privatsphäre, gegessen wurde in einem großen Esssaal, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Ja, also das jetzt nicht schlimm, aber auch jetzt nicht gerade schön.
Nee, aber vor allem muss die ja damals echt sehr, sehr viele Menschen versorgen. Männer und Frauen waren getrennt untergebracht und die Kinder bei den Frauen natürlich.
Hier wurden die Daten der MigrantInnen registriert und wahrscheinlich wurden sie auch medizinisch untersucht.
Und nach ein paar Wochen wurden die dann in die Stadt entlassen und jeder und jede war frei, ihr oder sein Glück zu machen.
Und wenn du niemanden hattest, der sich dann irgendwie um dich gekümmert hat, was machst du dann? Also es ist ja schon extrem, wenn man dann einfach so freigelassen wird und man sich irgendwie orientieren muss.
Ja, und im Zweifel auch die Sprache überhaupt nicht spricht. Ne? Ist schon wild. Ja, also Ruths Familie hatte aber Hilfe. Nur von wem? Darüber diskutiert sie im nächsten Ton mit ihren Freundinnen. Die waren nämlich 2004 beim Interview dabei. Ja, liebe ZuhörerInnen, das hört ihr jetzt gleich und ihr hört auch, Ruths Freundinnen sind nicht einverstanden mit dem, was sie mir erzählt. Ich hatte Ruth gefragt, ob der Familie der jüdische Hilfsverein geholfen hat. Das fand ich nämlich naheliegend, weil der jüdische Hilfsverein ja sehr vielen deutschen Juden geholfen hat.
Meine Eltern hatten keine Hilfe vom Hilfsverein, sie hatten Hilfe von der IKA, das war die andere jüdische Gemeinde. Die hat mein Vater eine Stellung bekommen, mein Großvater eine Stellung bekommen, war die IKA.
No, IKA war
Colonization,
also ISEM.
Eh?
ISEM.
No,
ISEM. IKA war nur für
Eigentlich ja.
No, aber es war nicht die, nicht ISEM. Es war die von den Russen, Polnischen war das.
Ja, aber nicht IKA. Aber mein Vater.
Genau. Die haben ihnen geholfen und da haben wir gewohnt.
Stellung in Buenos Aires?
Ja, da haben wir die erste Wohnung bekommen. In ein Conventillo, was ich dir vorhin erzählt habe. Conventillo sind die Chorizo-Häuser. Ja. Und da haben wir ein Zimmer und da haben die uns gegeben. Drei Betten mit drei Matratzen, drei Stühle, drei Tassen, drei Teller, alles drei. Ne? Und mein Vater hat eine Arbeit bekommen. Und so haben wir...
In einem Zimmer?
Ja, logisch, alles gehauen. Und ein Primus.
Und ein
gell?
Fenster zum Gang?
Kein Fenster, eine Tür zum Gang. Gab es kein Fenster. Und ein Primus. Und da drinnen hat man auf einen Hocker... gekocht. Da hat man gekocht. Und dann hat meine Mutter, wir haben alle uns gepickt, es hat fürchterlich gepickt, also da war voll mit Wanzen. Und da hat meine Mutter absolut kein Spanisch gewusst und hat gesagt, wir haben Freunde, Amigas. Das heißt nicht Amigas. Und da hat die Wirtin genommen, die Pfanne, die einzige meine Mutter gehabt hat, hat Alkohol drauf getan, hat das Bett hochgetan, hat sie gemacht, so soll das alles ausbrennen.
Ausbrennen.
Im Zimmer, stellt euch das vor.
Wanzen, schön.
Ja, ich kenne Leute, die hatten Wanzen tatsächlich mal von der Berghütte mitgebracht in ihre Wohnung. Und die haben extrem lange gebraucht, die wieder loszuwerden. Und die hatten im Gegensatz zur Familie Marx nämlich Hilfe von einem Kammerjäger. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das selber hinkriegt. Krass.
Ja, auf jeden Fall ist es unangenehm, wenn man weiß, dass sie da sind. Aber wie geht's für Ruths Familie weiter? Kann ihr Vater gleich arbeiten?
Hat sie erzählt, dieser Verein da, also wo sie den Namen nicht mehr wusste, Verein, diese Hilfsorganisation von den russisch-polnischen Jüdinnen und Juden, die haben dem Vater eine Arbeit besorgt. Und davon hat sie jetzt mir auch aktuell nochmal genaueres erzählt.
Das war eine Fabrik von Hausschuh, eine von den ersten Fabriken von Hausschuh. Und der Inhaber war ein Jude. Ehrlich gesagt, der Schlag soll ihn treffen. Er hat alle die Immigranten aufgenommen, hat die Hälfte gezahlt, hat Samstag den ganzen Tag gearbeitet und Sonntag nur einen halben Tag.
Was genau meint sie?
Ja, genau. Es ist so ein bisschen, habe ich auch nicht so ganz verstanden, was sie erzählt hat. Da habe ich nochmal nachgefragt. Also der Chef, ein Bernardo Nundo, hat alle jüdischen Immigranten aufgenommen, die Arbeit brauchten. Und hat sie einfach 10 Stunden am Tag arbeiten lassen und dann nochmal zusätzlich den ganzen Samstag und den halben Sonntag. Also 6,5 Tage die Woche. Und noch dazu hat er eben nur den halben Lohn gezahlt.
Also ein sehr netter Mensch offensichtlich.
Ja, absolut.
Jeder kriegt seinen Zahltag. Es war schwer reich und nach Jahren hat er erfahren, dass er mit dem Auto in Mendoza war und mit dem Auto runtergekullert ist, eine Montagna, wie sagt man, ein Gebirge, runtergefallen und tot. Bueno, das musste ich dir auch noch schnell erzählen. Das war sehr wichtig. Er war wirklich sowas von bestial, dass er also hat nichts mit Jude, Christ, Schwarz, Weiß, Reich oder Arm. Das ist der Mensch.
Tja, es gibt immer, ja sicher immer einige Emigranten aus der Zeit, die ihn verflucht haben, wenn der so schlimm war, ne?
Ja. Oh Gott. Man muss natürlich sagen, auch heute gibt es ja immer solche Mechanismen, die dann so greifen wie die sie da dort jetzt beschreibt. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir die Situation von Ruths Familie mit der von anderen Protagonistinnen aus Ein Stück Deutschland vergleichen, kann man sagen, hatten die es besonders schwer, oder?
Also manche hatten es leichter, das stimmt. Hannah Grünwald zum Beispiel, also meine Schwiegeroma, ihr Bruder und seine Frau, die waren ja schon ein paar Jahre in Buenos Aires und konnten einiges vorbereiten. Die Wohnsituation war also dann für die Nachkommenden viel, viel besser und es war nicht so ein großer Druck, Geld verdienen zu müssen. Ja, aber Daniel Marx, Ruths Sohn, weiß, was noch dazu eine wichtige Voraussetzung für einen besseren Start war.
Es gab Freunde von meinen Großeltern, wo schon zum Beispiel ausgewandert sind mit Möbel zum Beispiel oder Geschirr, und meine Großeltern haben gar nichts gehabt. Wir haben sie, glaube ich, die Schabbatleuchte, das haben sie mitgenommen, und ich weiß nicht, was noch mehr, da war gar nichts. Und Geld versteckt und viel mehr haben sie nicht, und sie haben sehr, sehr armselig gelebt am Anfang.
Lass mir Ruth erzählen, wie es dann weitergegangen ist.
Bueno, und so sind wir umgezogen, wieder in ein Jahr sind wir nach Banfield, das ist auswärts, ja, außerhalb. Die Miete war etwas billiger, aber mein Vater hat so viel Fahrgeld, also war das dasselbe. Dann sind wir nach einem Jahr wieder hergekommen in die Stadt, und da bin ich mit 6 Jahren hier in die Schule gekommen.
2004 hat Ruth erzählt, wie es ihr dann an der Schule ergangen ist, aber das wollte ich jetzt für unseren Podcast nochmal ganz genau wissen. Auch dazu hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, und die gibt gute Einblicke in eine sehr zentrale Geschichte.
Meine Schule war die Escuela O'Higgins. Die war in der Federico La Croce y Conde an der Ecke. Vis-à-vis war eine ganz große Kirche. Da habe ich eine Schule gemacht. Ich war ehrlich gesagt eine sehr gute Schülerin, aber meine Mutter hat mir nicht helfen können, logisch, aber sie hat ja nur Deutsch gesprochen. Aber ich war eine gute Schülerin. Da ist mir auch geschehen, im 5. Grad, da ich so gute Noten habe, und die Schule hieß O'Higgins, das war ein großer General von Chile, und da hat man mich ausgesucht, dass ich, wir hatten eine Feier im Oktober, als Memory, von Chile, und da kamen auch die Soldaten, und es war kein Traum. Also man hat mich ausgesucht, dass ich die argentinische Fahne tragen soll. Und da hat die Lehrerin vom 5. Grad gesagt, das kommt gar nicht in Frage, denn sie ist eine Jüdin, sie darf das nicht tragen. Ich bin in die Erde gesunken, ehrlich gesagt, Dann wollten sie, die chilenische, aber da habe ich gesagt, ihr könnt mit dem Buckel runterrutschen. Aber meine Mutter hat mir schön sauber den Kittel in die Tintorerie, ist, wo man die Sachen zum Bügeln, Waschen, gebracht. Aber ich habe keine Fahne getragen.
Ja, ist natürlich krass, dass es so läuft. Auf der anderen Seite finde ich natürlich ihre Reaktion auch ganz, ganz cool, zu sagen, nö, meine ich, ihr könnt mir im Buckel runterrutschen. Also es hört sich auch stark an, muss ich sagen.
Ja, es ist dieser stumpfe, dumme Antisemitismus. Aber es ist super bewundernswert, finde ich auch, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Sie ist 12 zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja.
Und an der Geschichte sieht man auch, Ruth hat damals schon eine enorme Kraft. Die geht einfach ihren Weg, trotzdem.
Ich habe meine Schule im 6. Grad, war ich 13 Jahre, geändert. Da hat die Direktorin, die mich sehr gern gehabt hat, zu meinem Vater gerufen und gesagt, hören Sie zu, Ihre Tochter hat unheimliche Begabnis, um zu zeichnen. Schicken Sie sie in Escuela de Arte, also wo man zeichnet. Mein Vater war entsetzt, weil das war empört, weil damals diese Schulen waren nicht sehr gut, ehrlich gesagt, in der Hinsicht, weil die Frauen hat man gebraucht und so, also horrible. Und da hat mein Vater gesagt, er erlaubt das nicht. Ich habe geheult wie eine Verrückte, ein halbes Jahr. Ich wollte weiter studieren. Und zum Schluss hat mein Vater gesagt, ich könnte, bueno, ich soll mal erfragen, aber bis ich gefragt habe, habe ich das Jahr verloren. Und da habe ich gesagt, bueno, ich bin zu verschiedene Kurse gegangen, jahrelang, von sagen wir ab 14 Jahre, mit bis zu 17, 18 Jahren, habe Englisch, zum Schluss habe ich auch Französisch gelernt, mit der Frau Reises, beides. Und bueno, das war mal, ich habe alle Kurse mitgemacht für Zeichnerei und so.
Ja, Malkurse, Sprachen. Weißt du, mit welchem Ziel? Weißt du, was sie beruflich machen wollte?
Also sie wäre gerne Werbegrafikerin geworden. Auf jeden Fall irgendwas mit Grafikdesign. Und sie hatte damals ja schon Sinn für Gestaltung, das ist klar. Ja, aber es kommt dann ganz anders.
Und hier solltet ihr euch ein Foto in der neuen Fotogalerie angucken auf unserer Seite einstückdeutschland.com. Und da gibt es ein Bild von Ruth in einem Ballkleid. Es klebt in einem Album. Darunter steht mein erster Ball. Da ist sie 15 Jahre alt, sieht sehr glücklich aus.
Ja, und Ziel dieser Bälle war natürlich, Mädchen und Jungen zusammenzubringen. Und das in gesittetem Rahmen natürlich.
Ich war 16 Jahre alt. Und da war ein Ball in der Gemeinde und damals ist man mit den Eltern gegangen. Also muy bien. Und da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Das heißt, ich habe ihn schon in der Synagoge mal gesehen und wir haben mal gesprochen. Also gut, muy bien. Und dann haben wir getanzt sehr schön und da hat er mir gesagt, ob ich ein Telefon habe. Er will mich anrufen und da habe ich gesagt, nein, aber ich gebe dir die Nummer von meiner Nachbarin. Er wird mich nie angerufen. Gut, auch gut. Ich habe andere Freunde gehabt, also nicht wichtig.
Ja, aber muss doch noch was kommen, oder?
Ja, nein. Er hat einfach nicht angerufen. 2 Jahre hat Ruth ihn erstmal aus den Augen verloren.
Wie ich 18 Jahre war, war wieder mal ein Ball. Und meine innige Freundin Trude, die war schon mit ihrem Bräutigam, mit Helmut Hammerschlag. Und auf einmal, wir haben auf der anderen Seite gestanden in dem in großen Saal und da habe ich gesehen, der Hans Marx kommt rein. Und da habe ich schnell zur Trude gesagt, Trude, wenn dieser Hans Marx kommt und mich einladet zum Tanzen, bitte sag, dass der Helmut mich gesagt hat, zu mit mir tanzen. Ja, 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 kein Problem. Gut, also so schön, der Hans Marx war sehr bekannt damals in der Gemeinde. Und hat alle begrüßt, von rechts, von links, und bis er zu uns gekommen ist, am Ende vom Salon. Und guten Abend, wie geht's, was gibt's, bueno, komm, Rudi, ich lade dich ein zum Tanzen. Was hat die blöde Kuh gemacht? Ich war ja begeistert von ihm. Also wir haben den ganzen Abend zusammen getanzt, jeder hat gemerkt, dass etwas los ist.
Was los ist. Ihr könnt euch, ihr könnt euch, ja, ist geil. Ihr könnt euch in der Fotogalerie das Ganze auch angucken. Ja, ein hübscher, ja. Hübscher Typ.
Ja. An Yom Kippur haben sie sich dann wieder getroffen in der Synagoge. Er sitzt unten bei den Männern, sie oben mit ihrer Mutter auf der Frauenempore. Und nach der Feier sind sie dann alle raus und sie beginnt ein Gespräch mit einem anderen jungen Mann, nämlich einem Eugenio. Sie will Hans signalisieren, ich interessiere mich nicht für dich, obwohl, naja, sie hatten schon ziemlich innig getanzt. Also er soll bloß nicht mitkriegen, dass sie verknallt ist. Und in dem Moment, als dieser Eugenio sie gerade fragt, ob er sie auch, ne, zum Tanzen ausführen darf, kommt Hans Marx dazu.
Hallo, wie geht's? Mir geht's gut und ihr auch. Bueno, sag ich, ja, gerade der Eugenio lädt mich ein zum Tanzen. Und hat er sagt, no, tanzen gehst du mit mir.
Und weiter?
Wir waren schon ein paar Mal weg, zwei, dreimal tanzen, einmal essen. Und da sind wir in die Confiseria gegangen, wir wollten danach ins Kino gehen. Und da waren so schöne Lampen. Da habe ich gesagt zum Hans, weißt, diese Lampen sind so schön, mir gefällt solche Lampen in einer Wohnung, nicht in einer Confiteria. Und da hat er mir geantwortet, das könnten wir uns überlegen. Was meinst du davon, wenn wir heiraten? So ist es halt angefangen. Da habe ich auch das erste Mal einen richtigen Kuss bekommen.
Ja gut, heiraten und Kuss ist ja eigentlich noch ein bisschen was dazwischen.
Ja, aber es ist so rührend. Ich finde es so süß, wie sie immer noch wie so ein verliebtes Mädchen das erzählt und dann so selber so lachen muss. Ja, es ist total schön. Ruth heiratet Hans tatsächlich dann auch gar nicht mal so viel später, nämlich 8 Monate. Am 1. September 1951, Ruth ist 19 Jahre alt, er 27 und er ist ein Pfälzer. Er kommt nämlich aus Landau.
Und er ist auch vor den Nazis geflohen.
Ja, er ist auch ein Flüchtling, wie es damals hieß.
Und was für einer ist er so?
Er ist charmant, lebenslustig, hat einen guten Job als Angestellter in einem Elektronikgeschäft in Onze, einem Stadtteil im Zentrum. Aber Geld hat er trotzdem nicht, weil er immer alles ausgibt. Er ist ein Genießer, geht gerne essen, ins Kino. Ja, bisher wohnt er meistens bei seiner jüngeren Schwester Edith.
Und Ruth wohnt noch zu Hause.
Ja, aber eigentlich wollen sie jetzt natürlich zusammenziehen.
Wir mussten uns was mieten, aber man musste ein Schlüsselgeld zahlen. Das verliert man, das ist für die Inhaber. Und das war sehr, sehr schlimm. Das waren damals 5.000 Peser, das war ein Vermögen für uns. Und da haben meine Eltern auch gesagt, wohnt hier. Und wir haben eine große Blumenvase geschenkt bekommen zur Hochzeit. Und da hat meine Eltern gesagt, weißt was, wir werden jeden Samstag oder Sonntag Karten spielen. Und wer verdient oder wer verliert, das Geld wird da reingetan. Wir sparen das. Und solange ihr braucht, das Geld zu sparen, um diese 5.000 Peso zu haben, also machen wir es so. Bueno, wir haben es auch so gemacht. Bueno, ich habe im Esszimmer geschlafen und der Hans hat in mein Zimmer geschlafen. Wir haben so 5 Monate gewohnt.
Danach können sie sich was Eigenes mieten, aber wieder nur ganz klein und einfach 2 Zimmer. Ruth ist beim Umzug schon schwanger und 1952 kommt ihr erster Sohn, Jorge Felix, zur Welt. Im gleichen Jahr kündigt Hans seinen Job und macht sich selbstständig und zwar mit einer Ferreteria, also einem Eisenwarengeschäft. Und 3 Jahre später, 1955, kommt dann ihr 2. Sohn zur Welt, Daniel Roberto.
Und das ist der Daniel, der jetzt in Landau lebt, den du mit Tim besucht hast.
Ganz genau. Und da kommen wir später aber noch drauf. Es ist nämlich sehr, sehr spannend, warum Daniel heute in der Heimatstadt seines Vaters lebt. Also das hat vor allen Dingen auch viel mit Ruth zu tun.
Aber das können wir heute nicht klären. Lass uns doch eins nach dem anderen erzählen und noch jetzt hier weitermachen.
Ja, also wie geht es mit Ruth und Hans weiter? Genau, nach 6 Jahren können sie sich endlich was Größeres leisten.
Dann sind wir umgezogen, auch hier in Belgrano, 2. Stock, aber ohne Aufzug, sondern man musste eine bildschöne eine Wohnung in einer Ecke, ne? Wunderbar, zu Congreso und Conesa, also mit 2 Schlafzimmern, die Kinder haben jeder sein Schlafzimmer gehabt, es war wunderbar. Da haben wir gelebt, 19 Jahren.
Und Alfred und Edith, also Ruths Eltern, muss der elegante Alfred bis zuletzt in der Hausschuhfabrik arbeiten?
Nach ein paar Jahren, wo er da Angestellte war, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern wann, aber es war, glaube ich, nach unserer Hochzeit. Man hat ihn den Vorschlag gemacht, 2 Kollegen, die auch so Vertreter waren, dass zusammen eine Sozius wären, mein Vater so viele Kollegen gehabt hat, wo zu gehen, wie ich dir gesagt habe, Grimaldi, Harrods, Gatti Chavez, die größten Geschäfte. Und nach 1, 2, 3 Jahren hat mein Vater was gemerkt, also ich mache es kurz, man hat ihn betrogen. Man wollte nur, dass er das alles präpariert und dann haben die ihn betrogen, also war ein großer Betrug. Er hat bekommen im 60er Jahre, ja, hat er erstmals seine Rente bekommen, weil er gearbeitet hat in Deutschland bei Bilschowski. Und dann später hat er die Wiedergutmachung auch bekommen. Aber es war auch so, dass eine Zeit lang bei uns ging sehr schlecht. Dann hat er bezahlt die Schulen von den Kindern, die Pestalozzi-Schule. Bei uns ging es sehr schlecht. Also es war eine Lage wie heute. Heute können die Leute auch nicht mehr die Kinder, die in eine Schule, partikular, wie sagt man das auf Deutsch, die nicht vom Staat ist, 600.000 Peso im Monat, das kannst du vorstellen, kann man nie bezahlen. Bueno. Und es ist so dazu gekommen, dass mein Vater gekommen ist und hat im Büro mein Mann gesagt, so von heute an zahlen wir die Schule, bis bei dir sich die Sachen regeln. Und bueno, aber dann ist ja auch gekommen, die Zeit wurde wieder gut machen und sie haben gespart, du weißt, die Deutschen sparen, mein Vater hat immer gespart, 8 ausgegeben, hat 2 gespart. Und das war
immer hat er das im Kopf gehabt. Bueno, das Geld war nichts mehr wert, also war eine Devaluation vom Geld. Bueno, und sie waren sehr beunruhigt. Und da hat mein Mann zu meinem Vater, die haben sich sehr gut verstanden, die ganze Familie haben uns sehr gut verstanden. Und da hat er gesagt, so Papa, du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir, Schluss aus. Und du musst dir keine Sorgen machen, denn bei uns ging's gut. Und dann hat er, bueno, das war so automatisch, einer hat den anderen geholfen. Aber er hat nie selbstständig ein Schuhfabrik gehabt, sondern er war Vertreter gewesen. Und diese Kollegen haben ihm angeboten, Sociedad zu machen, also zusammenzuarbeiten. Und dann haben sie ihn betrogen. Aber bueno, das ist hier üblich, ne? Leider schon so viele Jahre. Bueno, ich glaube, ich habe dir alles geantwortet. Aber er hat nicht ein Geschäft gehabt. No. Er war immer Vertreter. Und dann, wie er das auseinanderging, war er weiter jahrelang Vertreter von einer anderen Firma. Und dann war er schon in einem Alter, hat er sich hier die Jubilation und dann hat er die wieder gut gemacht und das war wieder da, günstig, das Geld und so. Und da konnte er bis zum Schluss, er ist im Jahre 90 gestorben. Und meine Mutter, wie sie gestorben ist, in 96 ist sie gestorben, war gerade das Geld da noch auf der Bank, nur um die Beerdigung bezahlen. Meine Mutter war ohne einen Cent mehr. Das Geld war wieder einmal, wo nichts wert war. Das war schauderhaft, sage ich dir.
Oh mein Gott, das ist total frustrierend.
Ja, das ist krass, wenn das dann auf einmal überraschenderweise ja dann auch so kommt. Ne? Aber es hat natürlich auch viel mit den schwierigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in Argentinien damals zu tun.
Ja, es gab in Argentinien ja immer wieder Regierungswechsel. Die Menschen haben bis heute immer wieder mit Inflation zu kämpfen. Ja, da spricht sie ja auch von. Heute ist es wohl schlimmer als je zuvor, sagt sie.
Und auch wenn die Summen, die aus der Bundesrepublik Anfang der 1960er als sogenannte Wiedergutmachung kamen, eigentlich lächerlich sind, waren die für die Familien also eine reelle finanzielle Hilfe.
Daniel sagt sogar, dass diese Wiedergutmachung für seine Großeltern also richtig eine Rettung war, zumindest kurzfristig.
Und ihre Eltern ruht fast deren Leben im Exil so zusammen.
Meine Eltern haben gekämpft, meine Eltern haben es schwer gehabt, haben nie, wie sie sagt, ein Vermögen, immer gerade so ausgekommen, bescheiden, dankbar, sehr, sehr dankbar.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das fast so beispielhaft für Migrationsgeschichte steht, ne? Also gekämpft, irgendwie durchgekommen und dann doch irgendwie dankbar. Also für viele ist ja gar nicht mehr drin sozusagen. Und ja, aber auch krass, dass sie trotzdem dankbar sind, obwohl sie ja durch die Vertreibung aus Deutschland alles verloren haben. Dankbar wahrscheinlich, weil sie es überlebt haben erstmal und alles in allem trotz der Schwierigkeiten ganz gut gelebt haben.
Sie haben einfach das Beste draus gemacht und das kommt mir irgendwie auch sehr, sehr bekannt vor. Seit 2 Jahren sind wir mit einer Familie aus der Ukraine befreundet. Ja, und gerade erst vor kurzem sprachen wir drüber und Dennis, er sagt, er denkt immer nur an heute und daran, dass es weitergehen muss und ist so, so fleißig und auch syrische Freundinnen und Freunde, die beißen sich durch, haben Ausbildung gemacht und das mit einer neu erlernten Sprache, einer studiert sogar jetzt. Das ist echt bewundernswert, ne? Also wie die sich so durchkämpfen und irgendwie trotzdem so zuversichtlich bleiben.
Ja, aber der Unterschied ist, dass die Geflüchteten in Argentinien zwar Unterstützung durch die Hilfsorganisationen hatten, aber eben nicht durch den Staat. Finanzielle Unterstützung hatten sie nicht. Das ist bei uns natürlich deutlich besser und anders.
Ja, aber ich finde, also was wirklich schlechter ist als damals in Argentinien, ist, dass sie hier einfach nicht arbeiten dürfen. Ne? Hunderte Belege und Zeugnisse müssen vorlegen, Prüfungen nochmal machen, auch wenn sie die in ihren Heimatländern längst gemacht haben. Klar, wenn sie das nicht nachweisen können, ist das schwierig und so. Ja, und erstmal Sprachkenntnisse auf einem ganz relativ hohen Niveau nachweisen, bevor sie überhaupt anfangen können zu arbeiten. Ich finde, das ist schon echt ein Problem.
Ja, das ist auf jeden Fall Teil der Migrationspolitik Deutschlands, die man ja auch gut diskutieren kann. Aber kommen wir zu Ruth zurück. Als die Wiedergutmachung kommt, wohnt sie schon seit gut 10 Jahren nicht mehr zu Hause und es geht ihr besser und besser.
Und jetzt, fast 42 Jahre, wohnen wir in der Wohnung, die noch 100-mal schöner ist. Die haben wir uns kaufen können auf Bargeld. Hat damals gekostet $55.000. Und wir hatten das gespart und wir konnten das uns leisten. Und der Hans hat gearbeitet im Jahre 52, hat er seine Stellung gelassen und hat sich aufgemacht, eine Ferreteria, wo man Hammern und alle diese Sachen was zum Brauchen, das war ja seine Spezialität. Und der Schwager, der Mann von der Schwester, der hat mit ihm angefangen zu arbeiten. Und ich habe auch manchmal etwas helfen können, aber ich hatte klein die Kinder, also ich konnte es nicht. Aber mein Schwager war nicht lange drinne, er war kein großer Liebe von Arbeit. Er hat lieber Karten gespielt, also bueno, das ist aparte. Und so haben wir gekämpft, aber wie der Hans immer gesagt hat, wenn wir zusammen sind, schaffen wir alles. Und wir haben das alles geschafft und wir haben die schönen Möbel uns kaufen können, alles mit Teppiche ausgelegt. Also es ging uns gut. Nie reich, aber es ging uns gut.
Also ich will auf noch eine ganz entscheidende Sache zu sprechen kommen. Ruths Rolle hat sich ja geändert durch die Heirat. Sie ist Mutter und Hausfrau, keine Grafikdesignerin. Das ist das eine. Das ist eine große Umstellung für sie gewesen. Es ändert sich aber noch eine ganz andere und sehr entscheidende Sache in ihrem Leben. Liebe HörerInnen und auch du, Carsten, euch ist ja vielleicht aufgefallen, dass Ruths Deutsch nicht perfekt ist.
Man merkt, mein Deutsch ist nicht sehr üblich. Aber du verstehst mich und wenn nicht, kannst du mich fragen. Also bueno, ich bin, vamos a ver, was heute ist. Bueno, nada más cualquier... Das Spanisch kommt immer raus. Wenn du irgendwas willst, gerne erkläre ich dir. Kein Problem. Tschüss.
Ja, aber das hat man die ganze Zeit schon immer. Ich fand das ja mit diesem Bueno schon währenddessen schon ganz...
Ja, und sie sucht manchmal nach Worten und dann sind die Worte vielleicht nicht ganz so, wie wir sie benutzen würden und so weiter. Also sie ist ja unter Deutschen aufgewachsen. Ja, alle um sie herum haben tatsächlich ja Deutsch gesprochen, aber... Ruth weigert sich, Deutsch zu sprechen. 2004 hat sie erklärt, warum.
Meine Meinung habe ich. Ne? Ich habe immer meinen Eltern vorgeworfen und sagen, wie konnt ihr alle so blöd sein? Habt ihr das nicht gehört und gesehen und gelesen? Konnte ich nie verstehen.
Dass sie nicht noch früher weggegangen sind?
Nein, früher nicht. Aber viele wie Sie, 36, 37, 38, Lore 40, habt ihr das nicht alles gesehen, gelesen, wenn du gießt?
Das konntest du, weil du hast es ja auch nicht mitgekriegt.
Ja, aber konntest trotzdem nicht verstehen.
Wolltest es wissen? Ne?
Ja,
warum?
Ich immer. Ja. Und ein Hass und habe nie Deutsch gesprochen.
Aha.
Ich habe nur Deutsch angefangen zu sprechen. Ich habe meine Schwiegereltern kennengelernt. Wo ich sehr gern gehabt habe und die mich sehr gern gehabt haben. Und meine Schwiegereltern haben in Cipolletti gewohnt. Die Mutti hat mir in Deutsch geschrieben jede Woche und ich habe ihr in Spanisch, ich kann nicht Deutsch schreiben, habe ich nie gelernt. Mhm. Und so habe ich angefangen, Deutsch zu sprechen.
Ja, ja.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Also,
ja.
Ich hätte auch
weil sie ja auch so klein war. Sie hatte ja im Grunde auch keine wirkliche nennenswerte Prägung in Deutschland bekommen. Also, zumindest nicht, dass sie nicht diesen Abstand aufbauen konnte, ne?
Ja.
Wie viele andere, die ja so sehr an Deutschland noch gehangen haben. Trotzdem, das war bei ihr eben ganz anders, ne?
Ja.
Also die Ehe hat ihr Verhältnis zu Deutschland dann grundlegend verändert. Also nicht nur, dass sie angefangen hat, Deutsch zu sprechen. Ja, aber da kommen wir noch drauf.
Ja, und weil es jetzt extra spannend wird, machen wir an dieser Stelle Schluss für heute, ne?
Ja, denn was Ruth uns zu erzählen hat und auch Daniel, was jetzt alles noch kommt, würde diese Folge absolut sprengen. Und ja, das ist nämlich nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Und weil diese Geschichte nicht zu trennen ist von der Geschichte von Edith Braun, der Schwester von Hans Marx, machen wir in der nächsten Folge erst einmal mit ihrer Geschichte weiter.
So machen wir es.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 46. Danke für euer Interesse wieder einmal und natürlich auch ein leises Sorry, dass man vielleicht ab und zu mal auf die Folgen warten muss, aber es ist immer viel Recherche und viel Arbeit nebendran. Danke für eure Treue und danke an Ruth für ihre Geschichte.
Und danke an Daniel für die ganzen Fotos und die weiteren Details. Und danke, wie immer im Voraus, an Philipp Teichert von Fluid Sound, der die ganze Folge akustisch nachbereitet.
Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und euch der Podcast insgesamt gefällt, bitte lasst uns eine Bewertung da. Das geht mittlerweile auch bei Spotify und anderen Apps. Und empfehlt den Podcast bitte weiter. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Dort könnt ihr unsere Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, bleibt gesund und in Zeiten wie diesen zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.